Die Überzeugung von Spitex Nidwalden ist es, dass wir mit einer starken Expertise die Mitarbeiter stärken, eine gute, qualitativ gute Leistung zu Hause zu erbringen.
Okay, aber die ist teurer.
Ja, das sagst du jetzt. Ich sage natürlich nein, das ist nicht teurer.
LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.
Walter Wirsch ist hier unser Gast aus einem ganz einfachen Grund. Er geht Ende Juni in Pension und ich habe mit ihm vor ein paar Wochen gesprochen und er hat gesagt, was zwar niemand glaubt, aber er hat es trotzdem gesagt, er hat gesagt, ab dem 1. Juli sage ich nichts mehr über die Spitex, ich habe genug gesagt. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich ihn vorstellen? Und ich habe eine Person, die ihn sehr gut kennt, gefragt, wie würdest du Walter charakterisieren? Und sie hat gesagt, er ist ein kreativer Kopf, ständig auf der Suche nach unkonventionellen Lösungen und das Verwunderliche oft oder meistens gelingt es. Das Zweite, was sie gesagt hat, er war als Lehrer und im Team sehr wichtig und hat die Atmosphäre sehr beeinflusst die ganze Zeit. Aber man muss auch sagen, Walter hat auch eine laute und stürmische Seite in sich. Und was sie noch gesagt hat, drei Eigenschaftswörter, loyal, kompetent und auch hartnäckig. Und jetzt die Frage an dich, Walter, wer hat das gesagt?
Ja, das könnte vielleicht Susanne Egloff sein.
Genau. Genau, Susanne Egloff war es. Und wir kommen jetzt auf die Geschichte der Spitex zuerst zu sprechen. Und Susanne Egloff ist eine Person, die einerseits die Geschichte der Spitex und andererseits, glaube ich, auch deine berufliche Geschichte sehr beeinflusst hat. Also, wie ist deine Geschichte zur Spitex? Oder was ist dein Blick auf die Geschichte?
Ja, vielleicht zuerst danke für die Einladung. Ich bin natürlich berührt an diesem für unseren Berufsstand geschichtsträchtigen Ort zu sein. Wir haben vorher kurz ausgetauscht zum Standardwerk von Schwester Lilian Juchli. Also wir sind mit der Ausgabe 3 groß geworden im Beruf, oder? Einfach, dass das auch noch gesagt ist, oder? Also für meine berufliche Entwicklung hatten wir dank ihr ein wirkliches Standardwerk, das erst noch interessant war. Aber jetzt, wieso ich zur Spitex gekommen bin? Wegen meinem Großvater.
Also dein Großvater hat dich dahin gedrängt. Und wie ist das passiert?
Nein, nicht gedrängt. Mein Großvater war lahm, weil ihm beim Holzfällen ein Baum das Hüftgelenk zertrümmert hat. Und da hat er in seinem kleinen Häuschen mit seiner Frau gelebt, hat sich mit Amerikanerstöcken in die Küche geschleppt und dann am Abend ins Schlafzimmer und in die gute Stube. Und als Kind war es während der ganzen Primarschulzeit meine Aufgabe, ihnen, den Großeltern, das Mittagessen vorbeizubringen. So in einer Art Milchkessel oder so, Blechkessel.
Also Essen auf Rädern oder Essen zu Fuß?
Ich war Essen auf Rädern, Und das hat mich sehr verbunden mit meinem Großvater. Später konnte ich ihn dann im Rollstuhl in die Holzhütte schieben. Und da hat er im Rollstuhl Kleinholz gehackt, oder? Und das war für mich ein starkes Bild. Oder jemand, der lahm ist, gehbehindert ist, ist nicht krank. Der ist gesund, der kann zu Hause sein. Oder?
Und das ist ein Großvater, oder?
Ja,
Ein Vorbild. Ein
ja. Also das hat mich letztlich für die Krankenpflege offen gemacht und vor allem eben auch für die Krankenpflege zu Hause. Vielleicht das zu meiner...
Das heißt, Krankenpfleger zu werden, das war dein Erstberuf?
Ja, tatsächlich. Ja.
AKP noch damals.
Genau.
Ja. Und jetzt, gut, dann warst du AKP, aber immer noch nicht bei der Spitex.
Nein, da habe ich das gemacht, was damals alle gemacht haben, gab es ein Pflichtjahr, da habe ich im Kantonsspital Luzern auf der Chirurgieabteilung weitergearbeitet. Und dann hat mich Josef Würsch, ein in der Zentralschweiz sehr bekannter ehemaliger Schulleiter, großer, engagierter Leiter einer Pflegeinstitution, hat mich gefragt, ob ich ins Pflegeheim nach Stans arbeiten kann. Mhm. Da habe ich ja gesagt. Und in dieser Zeit wurde die ambulante Krankenpflege Nidwalden gegründet. Und da habe ich mich beworben für eine Stelle. Mhm. Das war eigentlich meine erste Arbeitsstelle aus eigenem Antrieb. Nicht Zufall oder wie es halt so läuft.
Also du warst im Heim und hast dich dann dahin beworben.
Ja, und die haben mich tatsächlich angestellt. Ich war, diese ambulante Krankenpflege Nidwalden war von Beginn an für den ganzen Kanton Nidwalden zuständig. Ich war da Mitarbeiter Nummer 3.
Ja. 1982.
82, ja. Genau. Mhm. Und das gibt jetzt für mich einen schönen Bogen. Ich durfte die ersten selbstgewählten Berufsjahre eigentlich bei der ambulanten Krankenpflege Nidwalden arbeiten und jetzt die letzten 10 Jahre als Geschäftsführer durfte ich das wieder. Mhm. Hat für mich eine große spirituelle Bedeutung. Anfang und Ende.
Mhm. Also der Bogen aber ist gelungen.
Genau. Mhm.
Ja. Okay. Und dann... hast du vorher Susan Egloff erwähnt, oder? Irgendwann bist du dann an die berühmte Sarner Schule gekommen.
Genau. Also Susan Egloff kommt übrigens in der Ausgabe 3 etwa 5-mal vor auf Fotos.
Vom Juchli, ja.
Genau. Sie war damals Schulleiterin und ich habe dann die übliche Karriere Unterrichtsassistent, Lehrer für Pflege, dort begonnen, durfte mit Susanne zusammen eine Co-Schulleitung führen und am Schluss Schulleiter sein.
Man muss noch sagen, diese Sarner-Schule war ein Unikum in der Schweiz, weil das war die einzige und erste Schule, die sich der häuslichen Pflege verschrieben hat, oder?
Gegründet 1903. Es war die älteste weltliche Pflegeschule der Schweiz. Also älter waren nur die Ordensschulen, die ersten von kirchlichen Kongregationen, Diakoniewerken, Orden. Es ist eigentlich die älteste weltliche Pflegeschule der Schweiz, gegründet für die Pflege zu Hause.
Als noch niemand von der Pflege zu Hause gesprochen hat, könnte man sagen so, oder?
Ja.
Also Spitex noch weit weg, wie wir es heute kennen.
Aber ich würde gerne in dieser Zeit noch ein bisschen ausholen, oder? Ja. Meine Ausführungen haben jetzt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder gänzliche Vollständigkeit. Aber trotzdem, wenn man in der Schweiz zurückschaut, findet man erste Krankenpflegevereine, eine Art Selbsthilfegruppe. Da haben sich Leute zusammengeschlossen, etwa ab den 1870er Jahren. Und um die Jahrhundertwende 1903 ist übrigens ein spannendes Jahr. In dieser Zeit wurde in der Schweiz auch die Caritas gegründet, großes katholisch beeinflusstes Hilfswerk. Es war eine sehr bewegte Zeit, oder? Mit einer ersten Sozialenzyklika hat eigentlich die Kirche damals einen richtigen Schub für ein christlich-soziales Engagement gegeben. Oder bauend auf dem Grundsatz der Subsidiarität, der Solidarität und des Gemeinwohlprinzips. Und
gewachsen aus der Zivilgesellschaft.
Ja, tatsächlich, oder? Aus der kirchlich beeinflussten Zivilgesellschaft. Oder? Und in dieser Zeit sind enorm viele Krankenpflegeorganisationen, Familienhilfsvereine gegründet worden. Oder? Die Tätigkeit in der Spitex hatte eigentlich zwei Aufgabenfelder. Das war die Betreuung der Wöchnerinnen. Mhm. Alle haben zu Hause die Kinder bekommen. Die Hebamme war dann mal weg und bei der nächsten Geburt. Und da braucht es irgendjemand, der diese Wöchnerinnen dann betreut hat.
Ich bin einer, der geprägt ist. Ich habe vier Schwestern. Drei sind jünger wie ich. Und dreimal habe ich erlebt, dass für eine Woche die Familienhilfe da war. Und
genau.
Ich kann die Namen heute noch aufzählen von denen.
Schön. Und in den zweiten Schwerpunkt kamen dann die alten Menschen, die ja dann sehr oft in derselben Familie wohnten, am selben Tisch aßen wie die Wöchnerin und die kleinen Zwerge. Und da ist ein weiterer Bedarf entstanden. Oder? So haben sich eigentlich die Schulinhalte gefüllt aus der Praxis, aus einem ganz praktischen Bedarf. Oder? Und um noch eine Klammer zu machen, in der Schweiz war das stark auch beeinflusst durch die katholische Arbeitnehmerbewegung. KAB, das sagt ja heute niemandem mehr etwas, aber in der Geschichte waren diese Organisationen sehr oft beteiligt an der Gründung dieser Familienhilfsvereine, dieser Krankenpflegevereine. Und bemerkenswerterweise hat man in den 1960er, Anfang 70er Jahre auch eine Schule für Familienhilfe gegründet. KAB war Initiant, oder?
Katholischer Arbeiterbund.
Oder? Genau, katholische Arbeitnehmerbewegung oder Arbeiterbund, wie es damals geheißen hat. Ja, ist eigentlich bemerkenswert. Ich walle diesen Teig etwas aus, weil ich am Schluss wieder darauf zurückkommen werde.
Ja. Auf die Herausforderungen von heute vielleicht.
Genau.
Ja, gut, wir lassen uns überraschen.
Ja, und es entstanden überall sehr gemeindenahe kleine Einheiten von ersten Vorläufern von Spitex-Organisationen. Oder? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es hier war.
Ich kann hier eine kurze Geschichte erzählen. Unsere Nachbarin, das ist die Luise, die ist gestorben vor 2-3 Jahren. Und die hat mit 45, nachdem sie Gefängniswärterin war, Krankenschwester gelernt.
Ja.
Dann ist sie zurückgekommen und dann hat der Pfarrer von Siebenen, Ende 60er, Anfang 70er Jahre gesagt, ich stelle dich an als Gemeindeschwester.
Genau.
Und dann haben die Hausärzte, die beide katholisch waren, sind zum Pfarrer und haben gesagt, wenn du das machst, konkurrierst du unsere Praxis und wir treten zur Kirche aus.
Ja. Oder?
Und der Kompromiss war dann, dass der Pfarrer gesagt hat, einen halben Tag darf sie bei dir als Praxishilfe arbeiten, einen halben Tag bei mir als Gemeindeschwester und das ging dann.
Ja, ja. Und diese Konflikte haben natürlich stattgefunden, oder? Und die Pflege zu Hause hatte natürlich immer das Image von etwas Handgestricktem. Oder gegenüber der etablierten Pflege am Lindenhof in Bern oder wo man sich natürlich vor der entsprechend Ausgebildeten zuerst kurz verneigen musste,
ja, und
bevor man da in den Dialog treten durfte. Und dieses Image gab es schon, oder? Die Schulen, die sich an den großen Spitälern entwickelten oder vom Roten Kreuz dominiert waren, versus eben dieser kleinen Schule aus einer christlich-sozialen Bewegung heraus entstanden. Ja.
Ein Spannungsfeld.
Interessant. Und die Mikroeinheiten, oder? In jeder Gemeinde gab es dann eine Gemeindeschwester, in meinem Wohnort Alp noch war das Schwester Martha. Sie ist noch vor ein paar Jahren gestorben und jeder Mensch hat die gekannt, oder? Weil sie bei den Wöchnerinnen war, weil sie die alten Menschen versorgt hat. In Altdorf hatte die Gemeindeschwester einen Messerschmitt, du erinnerst dich, ja, oder? Ja. Dieses Dreiradfahrzeug mit dem Deckel zum und oben aussteigen. Oder? Die waren noch präsent, oder? Da und wusste
hatten,
man.
Hatten eine Rolle. Also,
ja, hatten eine gesellschaftlich zugeschriebene Aufgabe.
Ich habe mein Praktikum bei Schwester Marie in Trübbach gemacht. Hast du vielleicht auch noch gekannt?
Nein.
Das war auch eine, die war damals vielleicht 50, 55 und hat seit 18, 19, 20 Jahren hat die dort ihren Job gemacht. Also die war sogar noch, würde sagen, verheiratet mit dem Beruf.
Oder? Ja, ja. Gut, diesen Touch hatte es auch, oder? Da bin ich natürlich in einer Zeit und diese Schule gekommen, wo man diese Dinge abgeschüttelt hat, oder? Mhm. Also die Uniformpflicht, diese Erwartungen, diese hohen Erwartungen, eben mit dem Beruf verheiratet zu sein, das...
Und wie war das dann, dass du als Mann in dieser Zeit in diesen fraulichen Beruf da gekommen bist?
Also ich habe da eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Anekdote, das war etwa 83 oder 82, da musste ich einer alten Frau auf einem Bauernhof in der Schwanden oben zu bieren, musste ich bei der Körperpflege helfen. Die haben ein neues Badezimmer gebaut, Dusche, und ich musste diese Frau duschen. Die weiß nicht mehr, wie alt sie war. Auf alle Fälle konnte sie das nicht allein und überhaupt geduscht hatte sie sowieso noch nie. Und sie war sehr, sehr zurückhaltend, als ich sie das erste Mal da geduscht und gepflegt habe und wieder ins Bett begleitet. Und beim zweiten Mal hat sie gesagt: So, jetzt stimmt's für mich. Und ich habe mich gefragt: Was? Da hat sie gesagt, ja, sie hätte sich schon überlegt, ob das nicht eine Sünde sei, wenn sie da ganz nackt vor einem fremden Mann stehen würde. Und jetzt habe sie sich das überlegt. Falls es eine Sünde wäre, dann müsste sie diese ja dann auf mein Konto und nicht auf ihres gehen. Und dann war es für sie in Ordnung. Ja.
Ja,
schön. Ja. Oder bei dieser historische Entwicklung, gemeindenah, klein, nah bei den Menschen, mit allen Vor- und Nachteilen. Oder? Die Trägerschaften, diese Vereine, die Vorstandsmitglieder, die haben natürlich die Klienten namentlich gekannt oder? Und wussten genau, wer jetzt Verstopfung hat und wer nicht. Also da gab es natürlich heikle Geschichten oder? Durch diese Nähe.
Also von Datenschutz.
Es war ja im Interesse, oder?
Das
Betroffenen war sicher nicht oder selten schlecht gemeint. Mhm. Diese kleinen Organisationen sind dann aber, ich würde mal sagen, in den 70er, 80er Jahren an ihre Grenzen gestoßen durch die Kleinheit, oder? Schwester Martha in Altnach konnte nicht mehr alle Klienten bedienen, oder?
Sie war zu überfordert mit
genau. Genau. Und irgendwann hat man dann festgestellt, es wäre auch gut, wenn Schwester Martha auch mal ein Wochenende frei hätte und nicht jeden Tag. Das sind eigentlich solche Aspekte, eigentlich erste Professionalisierungsaspekte. Mhm. Gutes Tun allein reicht nicht mehr. Wir müssen uns da entwickeln. Eben gleichzeitig Liliane Juchli mit ihrem Buch oder Nancy Roper, fast noch für die Spitex ebenso wichtig, oder? Das hat uns einen gewissen Schub gegeben, diese Pflege verstehen zu wollen, die Systeme zu Hause verstehen zu wollen, in einem Familiensystem zu agieren.
Da, ja, und der Kern der Pflege zu benennen und in den Mittelpunkt zu stellen.
Oder? Dass, ja, dass man durchaus.
Nicht den Krankheitsbildern nachhangelt.
Ja, ja.
Und genau.
Ja.
Okay, und dann ist die, also das war noch, ich sage jetzt vor dem Namen Spitex, den gab es noch nicht in den 80er-Jahren.
Ja, ja, der ist dann in den 90er-Jahren aufgekommen.
Und dann war ja der Durchbruch, als dann, ich würde sagen, auch die Politik oder die Sozialpolitik die Wichtigkeit erkannt hat. Das ist ja dann auch herangewachsen, oder? Das war ja vorher einfach irgendwie der Zivilgesellschaft überlassen.
Ja.
Und wie ist denn das entstanden?
Ja, ich sage, auf der Berufsebene gab es ja dann eigentlich seit den 1980er Jahren in Zürich an der Pflegeschule vom Roten Kreuz gab es eine vom SRK reglementierte Zusatzausbildung für die spitalexterne Krankenpflege. Das hat zu einem Abschluss als Gesundheitsschwester geführt. Und diese Ausbildung durfte ich damals absolvieren, als ich da in Nidwalden gearbeitet habe. Das gab natürlich einen Schub, oder? Mhm. Gleichzeitig wurde von der politisch Linken in vielen Städten wurden Polikliniken, Quartierkliniken gefordert, oder? Das Thema hat man da wie aus zwei politischen Richtungen etwas umzingelt. Und das hat schon Zug gegeben in den Kamin. Mhm. War eigentlich eine spannende Zeit, oder? Entwicklung spitalexterner Krankenpflege, die Versuche, diese Rolle zu klären. Was macht denn diese Pflege? Hat sie noch Aufgaben, beispielsweise in der öffentlichen Schule?
Gesundheitsvorsorge.
Genau, oder konzentriert sie sich auf wirklich alte Menschen, Sterbende und Schwerstkranke zu Hause? Mhm. War eine sehr bewegte, interessante, spannende Zeit.
Das war die Zeit, als du bei der Spitex warst und dann in die
Schule gewechselt hast. Ja, hat so bis vielleicht in die Ende 80er, Anfangs 90er Jahre hineingewirkt, oder? Mhm. Und aus der Erkenntnis, dass eben eine gewisse Betriebsgröße notwendig ist, eine gewisse Professionalität notwendig ist, gab es dann eben auch erste größere Spitex-Organisationen, die sich dann auch tatsächlich so benannt haben.
Spitalexterne Krankenpflege.
Genau. Das hat mich immer etwas gestochen. Es stellt ja, der Begriff Spitex stellt ja immer noch das Spital ins Zentrum.
Ja, genau.
Mir hat eigentlich der Begriff ambulante Krankenpflege sehr gut gefallen. Ambulare, herumgehen, herumwandeln und die Pflege dort erbringen, das hat mir eigentlich gefallen, obwohl natürlich Spitex heute trefflicher ist als Name, oder?
Oder sich natürlich auch etabliert hat in der Schweiz,
aber nur
in der Schweiz natürlich.
Genau. Und heute ist die Spitex-Landschaft ist ja ein Feld, das, ich glaube, jetzt an Uneinheitlichkeit nicht zu übertreffen ist. Oder auf diesem Feld grasen jetzt ganz verschiedene. Zum einen die öffentliche Spitex mit einem Leistungsauftrag, in der Regel von der Gemeinde oder vom Kanton, aber mit einem, sage jetzt, politisch gewachsenen Leistungsauftrag, der auch eine Vorstellung hat, wie da, dass auch gewisse Kosten abgegolten werden. Und daneben gibt es private, gewinnorientierte Spitex-Organisationen, die haben einen Stellenwert, die haben sich gewisse Kundensegmente erobert und sind natürlich ein boomendes Geschäftsfeld. Dann gibt es die selbstständigen Pflegefachpersonen, manchmal sind es Ich-AGs, manchmal arbeiten sie in Netzwerken zusammen und das ist so das uneinheitliche Bild. Und jetzt sind zuletzt noch neue Player auf den Markt gekommen, die Angehörige anstellen, ausschließlich, um ihnen eine Teilfinanzierung über das KVG, über das Krankenversicherungsgesetz möglich zu machen.
Und nicht zu vergessen die 25.000 24 Stunden Pflegenden oder Betreuenden aus dem Osten,
genau,
die unter dem Radar sind, die man niemand sieht oder selten sieht. Oder?
Genau, da kommen wir zum zweiten Thema. Das größere Feld neben der Pflege ist ja eigentlich die Betreuung. Eben 24 Stunden Betreuung. Das ist ein Riesenfeld, das ist noch weniger überschaubar als die Pflege, die durch gesetzlich reglementiert ist, vielleicht auch überreglementiert ist. Aber im Bereich der Betreuung hat man es in den letzten 40 Jahren in der Politik verschlafen, irgendwelche Überlegungen anzustellen, wie man Betreuung möglicherweise entschädigen oder irgendwie honorieren oder was auch immer machen möchte. Es gibt ganz wenige Beispiele. Kanton Freiburg hat mal was gemacht, Graubünden macht jetzt etwas. Aber es sind zaghafte Versuche, oder?
Ja, und der Knöpfl und die Schiller-Stiftung gießen Öl ins Feuer und probieren das zu pushen.
Oder? Ja.
Das ist auch die Bedeutung darzustellen.
Genau. Natürlich. Ja. Das ist natürlich ein interessantes Modell, was da Carlo Knöpfl entwickelt hat. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung im Übergang, wo wir jetzt sind, Geschichte heute. Ich habe gesagt, die Krankenpflege ist eigentlich durch die Familienhilfe heute Spitex, Hauswirtschaft und Betreuung entstanden. Und gerade diese Hauswirtschaft und Betreuung wurde vielerorts ermordet oder abgeschafft. Ermordet, weil man die Leistungsaufträge gestrichen hat, Kanton Bern beispielsweise, oder abgeschafft manchmal auch aus Planlosigkeit und Nachlässigkeit diesem wichtigen Bereich der Hilfe und Pflege zu Hause gegenüber.
Und warum ist das so wichtig?
Was macht letztlich das Verbleiben zu Hause möglich? Das Gesamtsetting von Betreuung. Mit diesen vier Einsätzen, die Spitex leistet, bei einem Schwerstkranken pro Tag, ist die Suppe noch nicht gegessen, oder?
Also viermal eine halbe Stunde sind noch nicht 24 Stunden.
Genau, bleiben ja noch etwa 2,23. Das ist eigentlich der Aufhänger. Und deshalb finde ich es persönlich sehr bedenklich, wenn man gerade diese Strukturen auflöst, die eigentlich wie eine Art Grundtonus geben würden zur Unterstützung in der Betreuung.
Ja, und auch die Kostendiskussion müsste man natürlich überlegen, weil man müsste nicht schauen, was spart man, wenn man es nicht mehr macht, sondern was gibt man aus, wenn man es nicht mehr macht, oder? Und du hast ja dann, könnten wir sagen, die Spitex in der Gegenwart und wie ich das auch aus der Ferne beobachten kann, auch ein bisschen Spitex der Zukunft, die letzten 10 Jahre sehr stark mitgeprägt, oder? In deiner Rolle als Geschäftsleiter der Spitex Nidwalden.
Ja, ich habe den Eindruck, dass ich da etwas bewirken durfte, aber das es braucht immer viele Menschen, die etwas machen. Alleine kann man keine großen Stricke zerreißen.
Aber man könnte sagen, wie Susan Eckloff gesagt, du hast die Atmosphäre ein bisschen beeinflusst.
Ja, oder mindestens versucht. Und ich glaube auch, wir haben uns als Betrieb sehr stark entwickelt. Für mich waren zwei Dinge zentral. Die Entwicklung und der Aufbau einer fachlichen Expertise und die Ausbildung.
Und bei der fachlichen Expertise weiß ich, da hast du ja auch wirklich innovative Wege beschritten, indem bei dir HF und FH Pflegende arbeiten. Und gängig ist die Meinung da, was will eine Pflegende mit einem Mastertitel denn in der Spitex, oder?
Ja, ja.
Die ist ja viel zu teuer und kann ja da keine Studien machen. Warum stellst du so gut ausgebildete Leute an?
Weil es gescheit ist und letztlich kostengünstiger.
Und das wäre jetzt eine jetzt Argumentation.
Da hole ich ein bisschen aus. Oder die Pflege zu Hause ist heute hochkomplex. Mhm. Multimorbidität, all diese Themen, viele Menschen, die wir vor 40 Jahren zu Hause betreut haben, das wird alles von Angehörigen abgedeckt. Ich will das nicht schmälern und so weiter, wird auch zu wenig gewürdigt. Aber heute ist in einer guten Spitex ist die Kundschaft fachlich äußerst anspruchsvoll. Oder? Mhm. Da sind Infusionstherapien zu Hause Standard, da werden komplizierte Wundbehandlungen durchgeführt, die man vor 10 Jahren also nur im Spital hätte durchführen können und so weiter. Bei uns hat sich ein starker Bedarf an pflegefachlichem Wissen entwickelt. Und wenn man sich jetzt das paar Gedanken zum Wesen der Spitex macht, dann sind ja unsere Leute sind alleine unterwegs. Mhm. Die bewegen sich in einem Umfeld, wo die Patientin, der Patient das Heimspiel hat. Mhm. Die Pflegenden sind immer im Auswärtsspiel.
Und das Umfeld ist eingebunden und nicht ausgeschlossen, wie zum Beispiel genau. Im Krankenhaus, oder?
Jegliche Arbeit, jeglicher Einsatz findet in diesem System, betrachtet vom System, statt. Mhm. Oder? Mhm. Ohne Einbezug des Umfeldes geht in der Spitex nicht, weil man jetzt mittendrin ist. Mhm. Und das unterscheidet uns sehr von stationären Arrangements, wo das schwieriger zu bewerkstelligen ist, diese Aspekte zu berücksichtigen. Oder?
Und wenn also hier kann man sie nicht berücksichtigen, weil ja, sie einfach offensichtlich genau da sind.
Und ja, wenn man das ernst nimmt, dann sind unsere Mitarbeiter stärker gefordert, fachlich. Durch die Situation sind sie sowieso schon. Durch das Alleinsein bei den Einsätzen, ich kann nicht raus aus dem Zimmer und die Kollegin mal rufen und kommst du das anschauen. Oder? Da haben wir heute vielleicht digitale Hilfsmittel, geht auch. Aber so einfach ist das nicht. Durch das alleine unterwegs sein, allein im System sein, und eben im Auswärtsspiel sein, ist es meine Überzeugung, dass wir alles daran setzen müssen, unsere Mitarbeitenden zu stärken. Mhm. Und stärken können wir sie mit Fallbesprechungen, mit dem gemeinsamen Erstellen von Pflegeplanungen in komplizierten, komplexen Situationen und so weiter.
Also das würde heißen, die Bildung hat sich in den Pflegealltag hinein, oder Reflexion von Situationen komplex, das ist ja ein Bildungssetting, könnte man
ja
sagen.
Ja, ist eigentlich schon ein Bildungssetting. Aber ich sehe es noch, die Grundausbildung ist eine Schiene, ja, oder? Und in diesem Sinne ist die Expertise eigentlich ein Entwicklungs- und Weiterbildungsinstrument,
ja, ja,
oder?
Ja.
Aber meine Überzeugung oder die Überzeugung von Spitex Nidwalden ist es, dass wir mit einer starken Expertise die Mitarbeitenden stärken, eine gute, qualitativ gute Leistung zu Hause zu erbringen.
Okay.
Wenn
aber die ist teurer.
Ja, das sagst du jetzt. Ich sage natürlich nein, das ist nicht teurer. So, oder wenn wir haben 4 FHs in jedem Team, wir haben 2 Masterfrauen, wir haben eine Gerontologin und jemand, der sich mit Mediation befasst, und eine Kinästhetik-Expertin, alle in einem hochprozentigen Einsatz für die Mitarbeiter. Wenn wir diese Leute einsetzen, bin ich überzeugt, dass die Qualität der Leistung vor Ort besser ist. Besser heißt, wir haben weniger Rückweisungen durch die Krankenversicherer. Das entlastet letztlich auch den Klienten, oder, wenn er die Rechnung bezahlt bekommt, die unsere Leute leisten. Ich glaube auch, dass wir weniger Fehler machen, dass wir Veränderungen rascher entwickeln. Das beeinflusst die Kosten intern. Und was wir vor allem können, ist komplexere Fälle früher übernehmen aus dem Spital. Das entlastet die Gesamtkasse. Aber das ist jetzt wieder heikel, oder?
Ja, aber könnte man sagen, diese hohe Kompetenz führt dazu, dass auch am Schluss der Klienten, die Familie vielleicht Fähigkeiten entfalten können, die sie sonst nicht könnten, oder dass Konflikte nicht eskalieren, die sonst eskaliert werden und so weiter.
100%, da bin ich überzeugt. Jetzt ist die Frage, ist das finanziell lukrativ für uns als Spitex Nidwalden? Nicht immer. Aber es wäre eigentlich für die gesamte Gesundheitsversorgung lukrativ, oder? Das Problem ist ja heute, wenn unsere Mitarbeitenden einen jungen Patienten, 20 Jahre, sterbend, irgendwelch täglich noch ein EC-Konzentrat zu Hause und so weiter, wenn wir das zu Hause möglich machen, entlastet es das Gesamtgesundheitssystem vor Spitaltagen. Es macht einem Menschen einen großen Wunsch möglich.
Also zu Hause.
Und es belastet unseren Betrieb, weil bei diesen Übungen haben wir einen sehr, sehr großen Koordinationsaufwand.
Und der ist vermutlich, da zahlt ihr drauf.
Ja,
aber korrekt. Also betriebswirtschaftlich ein Desaster, volkswirtschaftlich äußerst sinnvoll.
Genau. Oder? Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit diesem betriebswirtschaftlichen Desaster, wie du gesagt hast? Das müssen wir verhandeln, da müssen wir mit dem Leistungsauftraggeber ins Gespräch gehen und fragen, was willst du jetzt letztlich finanzieren? Wenn du frühe Spitalaustritte möchtest, dann musst du uns in einer Art entschädigen für besonders aufwendige Situationen.
Genau. Und wenn du möchtest, dass die Leute länger zu Hause leben und ich sage jetzt einen relativ teuren Pflegeheimaufenthalt fernhalten möchtest, müsstest du in die ambulante Seite investieren, dass dort dass es überhaupt möglich ist, oder? Aber dahinter hat es ja auch ein Paradigma. Du sagst, Pflege hilft mehr Selbstständigkeit, mehr Lebensqualität für den Menschen, für die Familien zu erzeugen. Und das ist ja auch ein Paradigma, das du vertrittst, oder? Man könnte ja auch sagen, ja, Pflege ist, kostet einfach. Aber du sagst, nein, Pflege hat volkswirtschaftlich Sinn.
Genau. Ja, es braucht eine Gesamtbetrachtung, oder? Jetzt rutschen wir so ein bisschen in die Zukunft, oder?
Ja.
Ich bin überzeugt, dass die Spitex der Zukunft gemessen wird, wie gut sie Menschen bei Übergängen begleiten, unterstützen kann. Oder vom Spital nach Hause, wie gut sie das aufgleisen kann, wie schlau sie das vorbereitet, dass dann funktioniert. Oder beim Übergang von der Spitex ins Heim oder vom Heim wieder zurück in die Spitex. Das sind alles Situationen, die wir oft haben.
Von einer schweren Erkrankung zu Hause wieder in mehr Selbstständigkeit. Also lauter solche Schwellen.
Na, wenn ich jetzt so etwas träumerisch bin, würde ich sagen, eigentlich müsste man uns für gut geleistete Übergänge bezahlen. Und gar nicht für Pflegeleistungen. Und diese Sparten Finanzierung, oder wo man ja, die Spitex betrachtet, das Heim, die geht mir grausam auf den Geist.
Und innerhalb der Spitex sagt man, Grundpflege ist günstiger wie Behandlungspflege, ist günstiger wie andere Arbeiten, obwohl es für die Selbstständigkeit oft klug wäre, du würdest die Beste Ausgebildete in die Grundpflege schicken, aber wirst nicht bezahlt dafür, oder?
Genau. Oder das führt dann wirklich zu, innerhalb der Sparte ist man mit diesen Administrativverträgen eigentlich ein bisschen gezwungen, gewisse Spielregeln zu beachten. Und die Spielanlage ist nicht unbedingt schlau, oder? Und sie ist immer nur auf den aktuellen Zustand bemessen. Du hast richtig gesagt, wenn man die besten Leute für eine Grundpflege schickt, dann hätte man wahrscheinlich punkto Prophylaxen und so weiter andere Rückmeldungen. Aber wir sind im System jetzt so, dass wir die einfachsten, die am wenigsten ausgebildeten Menschen dort einsetzen, wo täglich die Einsätze stattfinden. Und jetzt die Frage, wie machen wir das mit einem System von Fallverantwortlichen, die regelmäßig dann doch reingehen und eben die Situation beurteilen. Wir sind ein bisschen Fan von Pflegediagnosen, von Interrei. Das sind professionelle Instrumente, die uns helfen, gut und besser zu werden.
Sagen wir jetzt. Und die aufzeigen, dass wo quasi, ich sag, der Bär brummt, oder wo die Entwicklungschancen sind, oder das sind gute Instrumente. Und dort würde sich die Dokumentation lohnen, könnte man sagen. Aber die detaillierte Abrechnung oder der Skill Grade Mix, der ist gut, wäre die Frage, ist der gut gemixt?
Ja. Oder das ist diese ganze Thematik von ambulanten, stationär. Ich bin der Geschichte ein wenig überdrüssig, oder? Eben, wir müssen die Übergänge gut gestalten. Jetzt findet ja die größte Verlagerung von stationär zu ambulant findet ja bei den Spitälern statt, gar nicht bei Heimen und Spitexen. Das ist eigentlich ein zu vernachlässigender Nebenschauplatz, oder? Da geht die Post jetzt ab, oder? Die Kantone versuchen, die Liste der ambulanten Eingriffe täglich zu vergrößern, letztlich getrieben durch Finanzierungshintergründe. Bei stationär müssen sie sich markant beteiligen, ambulant zahlt die Krankenkasse alles, oder? Das sind ja die Mechanismen, die im Gesundheitswesen noch funktionieren, oder? Ja, aber sie führen nicht
die Frage,
unbedingt.
Ob sie sinnvoll sind, diese Anreizsysteme,
genau,
um eine kluge Gesamtversorgung hinzubekommen, oder? Das wäre die Frage.
Ja.
Und ich würde jetzt gerade eine Frage aufnehmen, die ein bisschen in die Zukunft lenkt auch. Oder das Erste ist, was innovativ war und zukunftsträchtig ist, dass ihr die Bildung in der Spitex schon Jahre vor der Pflegeinitiative auf ein ganz anderes Niveau gehoben habt. Und konkret gesagt, der Kanton finanziert die Bildung. Das heißt, wie hast du denn das geschafft?
Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Nein, eigentlich muss man die Dinge erklären. Ausbildung in der Spitex ist immer dezentral, ist immer 1:1. Und das haben die vor einigen Jahren bei der Verhandlung der Leistungsvereinbarung begriffen. Punkt. Da haben sie gesagt, ja, das stimmt.
Und das hat
dafür
dann
geben wir pro VG 20.000, pro HF 25.000 im Jahr. Punkt.
Und das
war eigentlich relativ einfach.
Und das hat dazu geführt, dass ihr etwa 3 bis 5 Mal mehr ausbildet, wie zum Beispiel im Kanton Schweiz in der Spitex.
Ja, das steht mir jetzt nicht zu, das zu vergleichen.
Ja, aber mir steht es zu. Ja. Ich sage nur damit, oder, dass, dass ihr da wirklich neue Wege beschritten habt und auch quasi vorausgedacht habt und ich das genau. Modell, was du gesagt hast, ein Drittel selber ausbilden, ein Drittel Wiedereinsteiger oder zu nehmen und ein Drittel auf dem freien Markt rekrutieren, oder? Das ist ein kluges Modell, zukunftsträchtig. Die zweite Frage ist, Norbert hat das auch angesprochen, es wird immer komplexer, oder? Und du hast gesagt, die Expertise, die du aufgebaut hast mit diesen hochkompetenten Expertinnen. Und was mich natürlich sehr interessiert ist, warum hast du eine Kinesthetics-Expertin angestellt in der Spitex und was hat die denn zu bieten für eine gute Spitex?
Ja, ich hole ein bisschen aus. Das Wesen der Spitex ist, dass die Mitarbeiter allein unterwegs sind, wie ich das ausgeführt habe. Deshalb ist es mein größtes Ziel, unsere Mitarbeiter zu stützen. Weil unsere Mitarbeiter sagen nämlich, dass sie eigentlich die komplexen Situationen am liebsten betreuen. Und auch die, die das sehr anspruchsvoll sind, das finden sie eigentlich cool, das bewegt sie, bei uns zu arbeiten. Das ist nicht in allen Spitexen so, oder? Also braucht es nicht viel, um zu überleben. Wenn wir die Leute im Betrieb halten wollen, wollen wir eben insbesondere diese komplexen Situationen, herausfordernden Klientinnen- und Klientensituationen. Aber wir müssen gleichzeitig die Leute stützen, begleiten, ihnen dabei helfen, diese Situation gut zu bewältigen. Und jetzt fragst du nach der Kinästhetik-Experten. Da gibt es eine Spielidee und ja, ich weiß es nicht, ob ich dich da als Kinästhetik-Superexperte da jetzt beleidige. Kinästhetik ist ein ausgezeichneter Zugang, um Mitarbeitende zu stärken. Wir haben...
Also bis jetzt ist es noch keine Beleidigung.
Ja, wir haben definiert, dass jede Mitarbeitende nach Möglichkeit zweimal im Jahr einen halben Tag je begleitet wird von der Kinästhetik-Expertin. Mhm. Nicht nur, weil wir jetzt die kinästhetisch aufrüsten wollen, sondern diese Begleitung ist ein Schlüssel, um über alle Fragen zu sprechen. Ja, ja. Oder? Und das ist ja jetzt Kinästhetik ein bisschen auf die Seite gestellt, aber es ist auch ein Schlüssel, um über Belastungen zu reden, mhm. über Kommunikationsschwierigkeiten mit Angehörigen und so weiter. Also die Kinästhetik-Expertin ist eigentlich der Fühler, in den Betrieb hinaus, oder?
Ja, du sprichst natürlich einen wichtigen Teil an, oder? Weil in der Zwischenzeit Kinästhetik auch immer mehr den Ruf bekommt, eben nicht nur, ich sage jetzt, isoliert die Mobilisation im Mittelpunkt zu haben und die Frau Katzianka Diensthuber vom Geiltal da in Kärnten sagt, ich habe gemeint, ich kaufe eine Mobilisationstechnik ein und in der Zwischen ist es mein Führungsinstrument geworden.
Ja.
Das heißt, du hast diese Expertinnen im Spiel und auch die Kinästhetikstrainerin. Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, oder? Also du hast viel schon bewirkt, was zukunftsträchtig ist, aber wenn du noch ein bisschen weiter denkst, oder vielleicht was wünschst du der nächsten Generation, die nächsten 10 Jahre in der Spitex verbringt?
Dass die öffentliche Hand uns unsere Koordinationsleistungen sauber und ordentlich entschädigt. Sonst müssen wir sie einstellen. Mhm. Punkt. Und das bin ich überzeugt, dass man da den Knüppel auch ein bisschen aus dem Sack schauen lassen muss. Mhm. Also es geht nicht, immer alles weiterzumachen und dann...
Ja, und wenn man die Zahlen anschaut, dann kann man schon auch beunruhigt sein, wenn wir nichts verändern, ja, und eine Veränderung wäre die Bezahlung der Koordinationsaufgabe, genau, und ich meine auch, wenn wir nicht zunehmend nicht nur den Klienten mit seinen Gebrechen, sondern das gesamte Umfeld in Blick nehmen können, ja, dann haben wir ein Versorgungsproblem.
Ja.
Oder? Und wir sind ja mit der Spitex in Siebenbürgen sehr nah verbandelt.
Ja.
Und wir sehen dort, was passiert, wenn wir unser Problem lösen hier, indem wir dort die jungen Krankenpflegenden abziehen, oder?
Natürlich.
Das, ja, ist ja ein großes,
großes, ja, Problem. Ja, sehen wir es ein bisschen im Ausblick, oder? Ich bin überzeugt, dass die Pflege komplexer, technisch anspruchsvoller nochmals werden wird. Es wird nochmals draufgelegt, oder? Durch die Entwicklung im Spitalbereich, durch den Wunsch von unserer Generation, oder? Für uns beide in 15 Jahren baut man jetzt die Pflegeheime und solches Zeugs und betreutes Wohnen und weiss der Kuckuck was. Ob wir das wollen, hat man uns bisher noch nicht gefragt, oder? Es gibt da ein paar Punkte. Ich glaube, wir werden, nein, die Spitex wird sich künftig, ich bin ja da nicht mehr Teil der Spitex, wird sich künftig um diese komplexen Situationen kümmern müssen. Und für die übrigen Aufgaben, vielleicht einfachere Pflege, vor allem Betreuung, werden wir uns wieder an die Geschichte erinnern müssen und diese gemeinnützigen Pflegevereine, Organisationen gründen. Mhm. Ob das jetzt ein privates Netzwerk ist, ob das die Gründung einer Alters-WG oder was weiß der Kuckuck was ist, aber wir werden nicht mehr alle Leistungen, die heute von vielen Spitexen erbracht werden, über die Spitex abwickeln können.
Mhm. Und das würde heißen, du sagst jetzt, es braucht wieder das Engagement von diesen zivilgesellschaftlichen Gruppen oder so. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch für mich ein Aufruf, weil die Innovation rund um die Spitex ist nie von der Politik gekommen, sondern die haben immer nachvollzogen, was in der Gesellschaft schon war.
Genau.
Hast du Hoffnung, dass das passiert, dass die Spitex oder rund um die Spitex diese Initiativen entstehen können?
Ich bin überzeugt. Oder? Da können wir über uns reden. Also ich bin jetzt nicht da der urbane linke 68er, aber ein bisschen geprägt hat uns die ganze Geschichte doch schon. Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Du und ich, wir denken anders über Individualität nach, mhm, als man das noch vor 15 Jahren gemacht, mhm, hat. Mhm. Also wir sind eigentlich die unmöglichsten Kunden für Pflegeheime, oder?
Genau.
Das heißt, und wir sind im Übrigen auch recht herausfordernde Kunden für die Spitex. Mhm. Oder? Und wir werden nicht drum herumkommen, um uns selber aufzustellen in irgendwelchen Netzwerken. Also da fräse ich eine Base.
Da frissest du eine Base. Und jetzt komme ich zurück, oder? Wenn wir ein paar Eigenschaften, die Susanne Egloff gesprochen haben, wenn wir die mitnehmen können, oder? Man könnte davon ausgehen, die nächste Generation fordert Loyalität hinein, fordert Kompetenz und wird sehr hartnäckig sein.
Ja.
Okay. Das würde heißen, die Eigenschaften, die Walter Wirsch schon in seiner Jugend in sich getragen hat, ja, die werden ihn jetzt auch ins Alter tragen. Ich wünsche dir von Herzen, Walter, alles Gute für deine Zukunft. Du hast zwar versprochen, oder du hast gesagt, du wirst nichts mehr sagen zu Spitex. Susanne Egloff hat gesagt, ich glaube ihm das nicht.
Ja, höchstens aus Kundensicht.
Ja, oder? Genau, aber dann wird er hartnäckig dranbleiben. Ich habe dir ein Geschenk hier. Schwester Lilian hat damals, sie war mal mit der Susanne Kessler in der Wüste und sie hat ein paar solche Zeitschriften signiert und ich schenke dir gerne eine von Lilian Juchli. Sie hat uns immer gesagt...
Tausend Dank, sage ich.
Sie hat immer gesagt, damals mit 80, ich kann noch etwas sagen, aber jetzt seid ihr dran, oder? Und ich denke, junge Pflegende haben ein Vorbild, glaube ich, in dir, Walter, wenn du dann sagst, jetzt seid ihr dran, Ende Juni. Herzlichen Dank für die Teilnahme an alle. Ich möchte zuerst noch jenen danken, es hat einen Spendenknopf bei der Schwester Lilian Juchli Bibliothek, wenn Sie da drin sind. Dort kann man online spenden, einige haben das gemacht. Es ist natürlich wichtig, dass wir dieses Engagement, das wir hier machen, in der Bibliothek auch irgendwie mit Geld untermauern können. Und wir sind froh für jede Spende. Herzlichen Dank für die Teilnahme.
Danke euch.
Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.